Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen des Podcasts Astra Colada, der Kulturpodcast in Nummer 1 in Hamburg. Ich kann heute leider nicht mit Hauke in der Astra-Stube sein. Das liegt daran, dass ich auf großer Welttournee bin und momentan nicht in Hamburg verweile. Das ist natürlich sehr schade, aber nicht zu ändern, denn wir haben ja alle Jobs, die wir alle ausüben müssen. Und da ich nicht da bin, habe ich mir gedacht, lade ich doch einfach den guten Antoine Laval ein. Somit sitzt jetzt neben Hauke Horreis in der Astra-Stube Antoine Laval, gut aussehend und gut riechend wie immer. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge, die wird super. Und wir hören uns dann nächste Woche. Tschö.
Whoa, I just got scared. I've been locked up for so long. I didn't want to be merged with a cough. I said it there. Now we all know the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend myself. The end. It's the end of this message call again.
Einen wunderschönen Donnerstag. Wir haben heute den 12.11.2021. Es ist Astra Colada. Hauke Horreis am Start. Daniel Hödmann heute nicht mit am Start. Denn Daniel Hödmann ist aus produktionstechnischen Gründen irgendwo weit im Osten in einem Hotel eingepfercht worden mit ganz viel Produktionskram, der irgendwann verkauft wird. Ich darf auch nicht sagen, für welchen Künstler, Künstlerin oder welche Band es ist. Ich sage nur, es ist Schlager. Schlager im Rap-Business. Also Romano. Jedenfalls hat sich Daniel Hödmann ganz doll gewünscht, dass diese Folge nicht ausfällt und ich Vertretung bekomme. Heute ist Vertretung im Astra Colada Universum auch mal hier und mal dort gewesen. Antoine Laval.
Hallo, einen schönen guten Morgen, Nachmittag oder Abend von meiner Seite.
Von der wunderbaren Band Fluppe. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Cool. Wie geht's dir so jetzt in der Zeit, wo alles wieder den Anschein macht, als wenn die Welt untergehen würde?
Nicht so doll, ehrlich gesagt. Hinzu kommt noch dieses wirklich trübselige Wetter hier in Hamburg. Am Wochenende war ja noch nicht mal irgendwie ein Sonnenstrahl zu sehen. Das schlägt mir alles ein bisschen auf den Magen. Ansonsten habe ich aber ehrlich gesagt schon Bock auf Konzerte, fairerweise.
Spielt ihr dieses Jahr noch?
Dieses Jahr ist gerade nichts geplant. Wir haben eine lange Tour mit Fluppe im April und im Mai nächsten Jahres. Aber ich gehe fest davon aus, dass noch irgendwas bis dahin reinkommen wird. Genau, also mal schauen.
Ich habe auf Instagram gesehen, dass ihr richtig lange unterwegs seid. Ihr habt einen Post gemacht und ihr habt gedacht, so alter Schwede, das sind ja, das sieht aus, als wenn ihr gerade alle fresh 20, 21 seid, gerade irgendwie im Studium oder mit dem Abi fertig oder irgendwie in der Situation, ja, ich habe mal ein Jahr Zeit. Wie kann man das eigentlich so mit Mitte, Ende 30 noch bewerkstelligen, dass man so lange unterwegs ist? Wie viele Daten habt ihr? 25?
Ja, knapp, hast recht. Ich habe 23 und ich weiß jetzt noch, was in der Pipeline ist. Also es kommt ungefähr hin. Man muss fairerweise sagen, die sind nicht alle am Stück. Ich glaube, 4, 5 Termine sind außerhalb und so Wochenende davor und danach. Aber stimmt, ist eine Menge. Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, man braucht ganz coole Arbeitgeber, die ein Verständnis haben für ein sehr liebsames und ambitioniertes Hobby. Und das scheint offensichtlich bei uns der Fall zu sein. Zumal besonders Joe ja auch von vornherein Musik macht. Also der ist nur sich selber Rechenschaft schuldig.
Also Respekt davor. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Stück 25 Jahre auf Tour gewesen bin. Aber es passt da nicht ganz gut, dass wir über Tour und Produktion reden, weil wir haben heute jemanden auch als Gast, also nicht nur dich als Gastredner oder Gastmoderator, sondern wir haben auf unserem Gästethron jemanden sitzen, den ich lieb gewonnen habe über jetzt einen ziemlich kurzen, wir kennen uns schon relativ lange,
ja, doch,
vom Sehen und Hören sagen her, aber erst seit dem Reeperbahn-Festival sind wir so ein bisschen mehr auf per Du. Und ich würde jetzt sagen, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Frieda.
Moin.
Aber das jetzt kommt die große Frage. Frieda, wie heißt denn du eigentlich mit richtigen Namen?
Dös. Frieda Dös.
Du heißt wirklich mit Vornamen
Frieda? Ich heiße wirklich so. Ja. Ja, klar.
Nee.
Doch.
Doch, ich glaube, es ist ein Name, den man im Weiblichen mit A schreibt und unseren Gast mit ER, schätze ich mal.
Korrekt. Ja. Endlich einer, der das richtig macht.
Ach, krass. Und ich dachte die ganze Zeit irgendwie, dass das ein Spitzname von dir wäre.
Witzigerweise, deswegen habe ich das gerade nochmal so klargestellt. Witzigerweise werde ich immer auf meinen Nachnamen angesprochen, nicht auf meinen Vornamen. Weil alle immer denken, das wäre ein Künstlername. Das. Frieder Das. Aber das ist nicht der Fall.
Dös. Frieder Dös.
Dös.
Dös, wo kommst denn du her, Frieder?
Ich sag mal so, aufgewachsen bin ich im Süden, bei Stuttgart. Meine Wurzeln liegen aber tatsächlich im Rheinland. Meine ganze Familie kommt aus der Ecke. Bin auch eine frohe Natur auf jeden Fall.
Wie kommt es, dass du ja jetzt in Hamburg deine Zelte aufgeschlagen hast?
Hast du die Stadt mal angesehen?
Ist ein bisschen nass und ein bisschen kalt. Es gibt viele Brücken, habe ich gehört. Mehr als in Amsterdam. Nee, gar nicht wahr. Mehr als in Venedig. Nee, aber ehrlich, ich glaube, ich habe dich hier eingeladen, weil wir das erste Mal einen Techniker oder beziehungsweise wir noch niemals eine Technikerin hier gehabt haben und ich gedacht habe, Mensch, man könnte ja einfach mal die 18 Monate rekapitulieren heißt das, ne? Und mal drüber sprechen, wie es dir eigentlich ergangen ist, aber wir können es auch sein lassen, weil du weil da komme also, ich nicht auf den grünen Zweig.
Sagen wir so, ich könnte auf jeden Fall mit der Geschichte 18 Monate füllen, aber die Geschichten kennt wahrscheinlich auch schon irgendwie jeder.
Deshalb habe ich mir nämlich gedacht, das kleine Interview, was ich sonst halt irgendwie immer am Ende oder in der Mitte des Podcasts streue, mache ich jetzt sofort mit euch. Und zwar, ich mache es mal einfach mit euch, damit wir in so eine Wohlfühlbubble halt eigentlich kommen und ihr wisst, über was wir eigentlich heute auch noch sprechen können. 12 Fragen aus dem Bauch heraus beantworten, okay? Geht an euch beide.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Als ich Kind war, habe ich mich am meisten gefürchtet vor
Dunkelheit.
Schlechten Noten.
Oh, darf ich revidieren? Meine Mathelehrerin. So, lass uns das machen.
Wie hieß sie?
Frau Gul. Oh. Kein Witz.
Mit O-U. Ja. Mit H. G-H-U-L.
Ah, glaube ich. Gul. Ich weiß, ich glaube schon.
Wow. Die Mathelehrerin. Ich muss sofort an Frau Krug denken. Es gibt halt immer dieses eine Pärchen, was auf der Schule halt arbeitet, ne? Ja, kennt man das so? Frau und Herr Krug. Und Herr Krug war so ein ziemlich in sich gekehrter Bio- und Physiklehrer, der halt auch noch so ein Polunder anhatte mit so einer Nickelbrille. Und die ganze Zeit, wo ich gedacht habe, Alter, was für ein Gnom.
Und sie war deutsche Musiklehrerin.
Oder deutsche Geschichte.
Ah, so eine Kombi. Auch gut,
Mathe und Kunst.
Ah, okay.
Und Mathe und Kunst.
Okay. Stopp mal. Mathe und Kunst?
Ja, Mathe und Kunst.
Ungewöhnlich.
Vielleicht musste sie Kunst noch irgendwie dazu wählen. Also auf jeden Fall war sie die Lehrerin, die vielleicht halt einfach den Zenit überschritten hat, um triggerlose BHs zu tragen. Und eine Person, die halt immer die ganze Zeit, wenn sie dir etwas erzählen möchte, ganz tief runterkommt, sodass du eigentlich überhaupt gar nicht mehr die Zahlen sehen konntest. Ja. Frage 2. Ich müsste mein Kind nach einer Figur aus dem Herr-der-Ringe-Universum benennen. Für welchen Namen würde ich mich entscheiden?
Ich sag mal Frodo. Das wäre ein ganz schöner Name.
Gimli.
Gimli Dös.
Klingt doch ganz gut.
Bisschen norddeutsch, finde ich. Gimli Dös.
Ja,
das passt. Aber auch wie ein guter Hip-Hop-Track. Gimli Dös. Gimli Dös. Scheiße, zieht nicht. Die größte Frechheit, die ich mir vor einer Show von einem Musiker anhören musste.
Can I have myself more on the monitor?
Klassiker, ja. Klassiker, aber es ist keine Frechheit. Ach ja, doch, genau. Ja, Frieder, ne, geht in 5 Minuten los. Meine Gitarre bräuchte noch Saiten, ne? Machst du noch.
Genau.
Als Techniker, der zur Band gehört hat oder als Haustechniker?
Nee, der zur Band gehört hat, aber kein Backliner ist.
Ich wette gerne und wenn ja, auf was?
Ich wette nicht gerne.
Tust du nicht?
Nee, ich verliere immer. Immer.
Ich habe so eine Vorliebe für Statistiken. Ich habe so eine Vorliebe für Einwohnerzahlen in Deutschland oder wo liegen, in welchem Bundesland liegen welche Flughäfen oder irgendwie so ein Quatsch. Das mache ich total gerne. Also ich wette gerne zum Beispiel auf, die Frage, ist Münster größer einwohnerzahlenmäßig als Osnabrück? Und ja, es ist es.
Okay, ich gebe euch mal eine Hausnummer. Ich war gestern hier in Hamburg in der Hebebühne, da gucken wir jeden Sonntag Football. Und da haben wir uns drüber unterhalten, was kriegt wohl so ein Kicker an Jahresgehalt? Und da meinte ich ganz großspurig, also nicht mehr als 500.000-600.000. Naja, und dann haben sie es gegoogelt und dann war das Durchschnittsgehalt von dem Kicker 4,8 Millionen. Deswegen wette ich nicht gerne.
für die nicht-Football-affinen Leute, ich glaube, der Kicker ist der, der nur eingewechselt wird, um halt ein Goal zu schießen, oder?
Ein Field-Goal oder den Kickoff, genau.
Was wohlgemerkt ein Punkt bringt.
Stimmt nicht, drei.
Drei, entschuldige, gucke, so gut kenne ich mich aus, aber immerhin im Vergleich zum Touchdown, das bringt nämlich doppelt so viel, sechs oder sieben, richtig?
Sechs, ja. Und der Extrapunkt, den wiederum der Kicker treten muss, bringt dann einen. Da hast du jetzt zum Beispiel wieder recht gehabt.
Antoine, ich wusste gar nicht, dass du dich im Football so gut auskennst.
Ja, und nicht nur das, sondern ich will damit nur sagen, der Kicker ist nun, also nicht unwichtig, aber er macht halt nicht die großen Punkte.
In dieser Stadt würde ich nicht mal meinen Hund begraben.
Pforzheim.
Boah, das kann ich gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wir haben da sogar mal mit Fluppe gespielt. Das war
wow. Und ja. Im Kupferdächle?
Nee.
Nein.
In einem Café. Café Roland. Das waren nette, das war nette Leute, aber Pforzheim.
Nope.
Ich verstehe, was du meinst.
Einfach dran vorbeifahren.
Wo liegt Pforzheim?
Zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Ich weiß das so gut, weil ich da viele Jahre meines Lebens verbracht habe. Leider. Gut.
In Pforzheim?
In Pforzheim.
Geil, da kommen wir später drauf zurück. Mein schlimmster Unfall im Haushalt.
Oh, das weiß ich. Das weiß ich sofort. Während des ersten Lockdowns hatte ich so einen Kochflash wie alle. Ich habe kein Bananenbrot gebacken, sondern ich habe jeden Tag irgendwelche wilde Sachen gekocht, von denen man auch große Mengen machen muss, und habe die dann meinen ganzen Freunden immer tagsüber vorbeigefahren, dass sie alle was zu essen hatten, damit ich am nächsten Tag wieder was Neues kochen konnte. Und das muss in der ersten oder in der zweiten Woche des Lockdowns gewesen sein, habe ich mir die Fingerkuppe meines linken Daumens abgeschnitten.
Oh, krass.
Und zwar so böse, also ich war erstmal noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht war es der Schock, so, ja, da fehlt ja jetzt ein Stück, was mache ich denn? Ach, ich mache erstmal ein Tuch drum. Dann dachte ich so, eigentlich müsste ich ja ins Krankenhaus, aber wie das so in der ersten Woche der Pandemie war, dachte man so, oh Gott, Krankenhaus ist jetzt ein ganz schlechter Ort, da liegen wahrscheinlich schon die Leichen gestapelt und ist alles ganz schlimm. Und dann hat es aber natürlich nicht aufgehört zu bluten, weil Finger ist schon blöd. Und dann bin ich zum Krankenhaus gelaufen, weil das gleich um die Ecke war. Und dann kam ich in der Notaufnahme und meinte, ich hab eben kurz angerufen, ich hab mir hier was vom Finger abgeschnitten. Ja, zeigen Sie mal. Oh mein Gott, sofort, hier in den Raum. Das ist so, sag mal, die arbeitet im Krankenhaus, was ist denn die jetzt so panisch?
Ja, Friedan, das muss was bedeuten. Ich hatte nämlich mal eine Salmonellenvergiftung bin deswegen auch im UKE an einem Sonntag mit einem Taxi hingefahren. Und da habe ich geile 2 Stunden noch gesessen. Also wenn die in der Notaufnahme noch sagen, oh mein Gott, sofort, und
hast
Leute mit Salmonellenvergiftung da 2 Stunden warten und göbeln, dann wollte ich gerade sagen, dann muss es nicht ganz unübel gewesen sein bei dir. Ja. Bei mir ist es relativ banal, Hauke. Also ich glaube, mir ist mal was verdammt Schweres auf den Fuß gefallen, und das war einfach die verdammte Hölle auf Erden. So richtig schön auf dem Zeh.
Ist wie der kleine Zeh am Türrahmen.
Ja, sowas in die Richtung, genau.
Du bist doch gut mit Statistiken. Ja. Wie oft bricht sich ein Mensch in seinem Leben den kleinen Zeh?
Weißt du's?
Ich glaube, das war irgendwo bei 21 Mal.
Ich kann mir das sogar vorstellen, und zwar vor allen Dingen wahrscheinlich so wegen so relativ vielen Sportarten, da wären wir wieder beim Football und dem Kicker, genau. Aber das kann ich mir vorstellen. Oder auch so Tanzen oder sowas.
Ich glaube 80% an irgendeiner Tischkante oder an einer Türkante.
Ist das derselbe, der die Statistik aufgestellt hat, dass ein Mensch im Durchschnitt, 6 Spinnen isst in seinem Leben oder so?
Stimmt,
oder
so habe ich auch schon mal
Spinnen
gehört.
Sind es? Ja. Also irgendwie so um den Dreh, dachte ich auch, wie kommt das denn? Und wer kommt denn auf die Idee?
Ne? Ja, weil sich eine Spinne halt in der Nacht halt abseilt und du halt mit offenem Mund schläfst und die ganze Zeit nur so irgendwann einatmest.
Ja, deswegen bin ich kein Frühstücksmensch. Ich glaube, ich bin einfach satt, wenn ich aufwache.
Dürfte ich forever young sein, würde ich mich für das Alter entscheiden.
Ich glaube, da bin ich noch nicht angekommen.
25, schönes Alter, man schon ein bisschen was durch, aber Mitte 20 ist schon das ist gut.
Stopp, da muss ich nachfragen. Hast du dann auch nur die Erfahrung und ich sag mal, den Charakter eines 25-Jährigen oder bleibt der Körper einfach nur 25?
Der Körper bleibt 25.
Dann nehme ich auch 25. Dann ist das richtige Alter.
Na, ist ja ganz klar. Ich meine, das, was du erlebst, nimmst du ja mit, ne? Nur der Körper zeigt ja ungefähr.
Könnte ja sein, dass es so ist wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, dass du einfach für immer mit 25, an deinem 25. Geburtstag aufwachst und den jedes Mal wieder neu erlebst.
Welches Lied läuft auf meiner Beerdigung?
Jesus Christ von Brand New.
Miles Davis, Autumn Leaves.
Warum Miles Davis?
Ich hatte so eine schöne Melancholie, finde ich. Und irgendwie so Autumn Leaves, so geht es um Vergänglichkeit. Passt doch eigentlich ganz gut, oder?
Stellt ihr euch das manchmal vor, wie das aussehen würde und welche Leute halt kommen, wenn ihr tot wärt? Oder beschäftigt ihr euch gar nicht mit eurer Beerdigung oder mit eurem Tod?
Gar nicht.
Ich auch nicht. Ich muss deswegen gerade auch schlucken und auch drüber nachdenken, was dann laufen würde. Aber so diese ganze Thematik kenne ich ehrlich gesagt nur von so Angehörigen und was passiert, wenn. Und hier ist die Versicherung. Und ich habe irgendwie dir eine Kontovollmacht geschrieben, so elternseits oder sowas, falls das passiert. Aber nur so. Und ich glaube, dass es auch was ist, womit man sich nicht zu spät beschäftigen sollte. Aber mit 32 lebe ich erstmal das Leben so weiter.
Wie jung seid ihr eigentlich?
30.
32.
32.
Aber Hauke, was würde denn bei dir laufen? Das interessiert mich jetzt.
Ich habe mir früher in meiner Zeit gewünscht, als ich on fire im ganzen Musikbusiness gedacht habe, ich bin tätig.
Als du 25 warst?
Als ich 25 war. Als ich 25 war, habe ich mir gewünscht irgendwie, dass mein bester Freund eine Beerdigung ausrichtet und es läuft halt Zigarros.
Oh, das ist auch sehr schön.
So, ja. Weil man da gerade so eine Zigarros-Phase hatte. Ich glaube, da kam gerade diese Takt raus und das war eine wunderschöne Platte. Ja. Damals habe ich gedacht, so, oh, wenn ich dann irgendwie sterbe, dann mit so wunderschöner Musik und alle Leute sind halt da. Mhm. Heute denke ich, glaube ich, ganz egoistisch und denke einfach nur so, wenn ich sterbe, dann wäre es halt ganz cool, wenn die Bandkollegen halt irgendwie so einen kleinen Altar halt aufbauen. Es laufen die besten Songs von mir.
Noch ein bisschen Urheberrechte.
Urheberrechte.
Oder vielleicht einfach mal selber drüber nachdenken. Irgendwie so eine Stunde Videomaterial, wo ich halt selber mich nochmal verabschiede. Also einen Nachruf
damit,
halt mache.
Damit auch alle nochmal denken, oh, sein Leben war schon echt geil.
Alle Musikvideos nochmal so in Schleife.
Ja, genau. Und dann halt auch halt einfach mal ein bisschen witzig sein. So, ja. Ich habe schon mehrere Leute aus meiner Familie irgendwie zu Grabe getragen und habe mir angewöhnt, bei jeder Filmfeier, wollte ich gerade sagen, bei jeder kirchlichen Bestattung, nach dem Pastor noch etwas zu sagen, weil ich das immer, ich bin kein kirchlicher Mensch, ich glaube nicht an Gott oder an die Form Gott und bin zwar getauft und bin konfirmiert, aber ich kann mit Kirche halt nichts anfangen. Und dann war ich immer so angepisst von den Pastoren, die ja nichts dafür können, aber die dann halt einfach so kurz mal in 3 Minuten so das Leben runterrattern und sagen, er war ein guter Mensch, Gott sei Dank hat er an Gott geglaubt, ist er im Himmel. Und so habe ich angefangen halt irgendwie für jeden Menschen, den ich unter die Erde getragen habe, einen Nachruf aufzuschreiben und den halt vor der Kirche halt zu performen, will ich nicht sagen, aber den halt vorzulesen. Und den Menschen, die halt da sind, vielleicht erstmal ein gutes Gefühl zu geben und vielleicht halt den einen oder anderen Insider-Witz halt mit einzubauen, dass da vielleicht dann noch so ein kleines Lächeln kommt, weil ich finde, so in dieser kompletten Trauer sich hinzugeben, vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm oder vielleicht so schlecht, also ein bisschen Leichtigkeit noch mit hineinzubringen, um halt so ein Lächeln zu erzeugen. Und das würde ich mir halt auch wünschen, dass wenn ich halt sterbe, dass das halt nicht so eine schreckliche, düstere Veranstaltung ist, wo es die ganze Zeit so nach Tanne riecht und irgendwie und nach Verwesung, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, dann sind die Leute auf der Beerdigung, ich wollte sowieso verbrannt werden und danach gehen die halt alle irgendwo in irgendeinen Laden, den ich halt gerade noch betreut habe, wahrscheinlich halt irgendwie noch mit 80 und dann feiern die halt da. Das wäre mega geil. Wann ist ein Mann?
Ich finde ja irgendwie, wenn wir uns von den Klischees der 60er und 70er wegbewegen, also wenn Mann auch im Haushalt hilft, wenn Mann auch kocht, wenn Mann Hausarbeit macht, sowas finde ich irgendwie ganz gut, ehrlich gesagt, ja.
Ich würde sagen, da gibt es keine Voraussetzungen. Wenn man sich als Mann fühlt, also sagen wir mal dem männlichen Geschlecht zugehörig, dann ist man das, Punkt.
Ich glaube, wenn Herbert Grönemeyer von dir singt.
Das habe ich auch dann schon gesagt, okay.
Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich...
aufgeräumt.
Ja, finde ich gut, hätte ich auch aufgeräumt.
Seid ihr saubere Typen, so in eurem Haushalt?
Gar nicht.
Ich habe eine Einzimmerwohnung. Wenn man da 3 Dinge rumliegen lässt, dann sieht das sofort all aus.
Same.
Dann weißt du, ich meine, also ein bisschen muss, sonst geht es halt nicht.
Ich habe eine Einzimmerwohnung in der Schanze, die kostet 1500 Euro. Da kann ich es mir nicht leisten.
Ich habe, genau, die Wohnung kostet so viel, ich habe da nichts drin. Es ist immer aufgeräumt.
Ich bin heute Morgen unserem Hausmeister begegnet und er meinte dann zu mir, du, hier, von eurem Nachbarn, ne, kannst du dir mal sagen, dass die Aufkleber von der Tür verschwinden müssen? Das Treppenhaus wird renoviert. Wie, das Treppenhaus wird renoviert? Ja, die ganzen Türen werden abgeschliffen und es wird gestrichen und weißt du, was das kostet? Summe XXXX. Okay, gut. Ja, und wenn ihr halt die Aufkleber nicht abmacht, dann müsst ihr es selber bezahlen. Alles klar, ja, sage ich dann auf jeden Fall Bescheid. Du, kurze Frage, gibt es deswegen auch eine Mieterhöhung? ja, da kann ich jetzt erstmal noch zu nichts sagen. Muss die Hausverwaltung anrufen?
Das bedeutet ja.
Oh, fuck off, Alter.
Für lackierte Türen, geil.
Ne, für Summe XXXX und einem Hausflur und lackierte Türen, das wird mal wieder fit gemacht werden. Und ich denke halt nur so, scheiße, fuck off, jetzt geht das wieder los. Ne? Es ist halt auch fucking Hamburg, ne? Du meintest halt, ne? Guck dir mal diese Stadt an. Aber so viele Leute wollen diese Stadt und so viele Leute wollen hier irgendwie wohnen und man kommt nicht gegen den Mietpreis an. Ich meine, ich bitte dich, also wir wohnen halt in einer relativ großen Vier-Zimmer-Wohnung, aber wir können es auch uns nur leisten, weil halt auch wirklich vier coole Leute beieinander wohnen, die alle halt so Anfang, Mitte 30, Ende 30 halt sind, wo man eigentlich denken würde, da muss doch mal drin sein, dass man alleine wohnen kann. Aber Bullshit ist nicht. Hamburg ist ein scheiß kostspieliges Pflaster.
Mich nervt das auch.
Die Welt geht unter, das wäre mein Lieblingsszenario.
Punkt. Klingt doch gut. Nee, also, ja. Na, also, ich fände eine Alien-Invasion schon wahnsinnig spannend, wobei ich sagen muss, dass ich, als diese Pandemie losging, dachte, jetzt passiert's. Jetzt kommen die Zombies. Das wäre schon geil. Das wäre schon irgendwie geil.
Die Welt geht unter. Was, wir siedeln einfach um auf den Mond oder gibt doch da schon irgendwie Bewegung. Ich denke da so an Jeff Bezos und wer da so im Weltraum schon seine Erfahrungen macht.
Meinst du wirklich, dass die darauf bauen, dass das alles hier bald halt nicht mehr so steht, wie es halt steht und diese sagen können, wie in diesem krassen Film von dem Dude, der District 9 gemacht hat, Elysium.
Geiler Film.
Elysium heißt es, glaube ich, ne? Ah. Elysium mit Matt Damon. Und Matt Damon ist halt unten auf der Erde und die Erde ist halt zugrunde gerichtet, ein einziger Müllberg, aber die sehen da so eine runde Raumstation, die sich zwischen Mond und Erde bewegt.
Wo die ganzen Reichen sitzen, die sich Hamburg leisten können.
Und wo es nur darum geht, irgendwie so ein Ticket nach Elysium zu bekommen. Ist das schon? Dass die
und Elysium ist dann die Kapsel oder was ist
das? Ah, das ist so eine Raumstation.
Raumstation.
Da oben, da ist alles ganz toll und super schön. Und
genau.
Die ganzen Reichen sind da.
Voller Gärten und Grün und einfach da, wo alle Leute hinwollen. Fühlt sich an wie, keine Ahnung, 1,5 Millionen Instagram-Follower. Sowas in der Form.
Ding, 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 ding.
Jetzt sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Jetzt habe ich euch beiden jetzt einen kurzen dahingestellt.
Was muss, das muss.
Das dürft ihr jetzt antrinken. Es ist auf jeden Fall Schleichwerbung. Ich möchte nochmal sagen, dass dieser Podcast halt nicht finanziert wird durch den Sankt Ginger Schnaps Alban Koku aus dem Hausverbot. Prost.
Ah. Bisschen gut ausgewogen.
Darf ich noch einen?
Nach der Pause. Jetzt kommen wir mal Butter bei der Fisch. Jetzt sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Du hast gerade gesagt, du trinkst diesen Schnaps und denkst sofort an.
Ach, ja. Yeah, das habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt. An meine Zeit in Stuttgart, als ich im Kellerclub an der Bar gearbeitet habe, dann war schon was anderes gewesen, aber haben wir uns auch so einen Hausschnaps zusammengezimmert. Hab ich wilde Nächte mit verbracht, auf jeden Fall.
Im Kellerclub. Das ist ein kleiner Laden, 100er Laden.
Nee, größer war der. 2,50 oder sowas kannst du da reinkriegen.
Da kennt sich einer aus.
Da gibt's auch leider gar nicht mehr.
3,50.
Ah, 3,50 sogar. Den
gibt's seit letztem Jahr nicht mehr.
Ah, das ist wenig. Da waren immer so die ganzen Indie-Helden, so Beat, Beat, Beat und so. Da habe ich das irgendwie mitgeschnitten. Ja, war neben dem 1210, glaube ich, ein wichtiger Laden für Stuttgart.
Für mich sogar der Laden. Also ich habe meine komplette Jugend da verbracht. So, es war für mich das Größte, damals mit meiner Band dort zu spielen. Für mich das Größte, an der Bar dort zu arbeiten. Es war auch einfach voll die Szenengeschichte. So.
Und wieso ist das dann? Wieso ist das dann nicht mehr? Weißt du das? Also warum gibt's den nicht mehr, den Laden?
Naja, ich sag mal so: Es gibt ja immer einen Grund, weshalb so Läden gut laufen und warum die für Kids oder junge Leute irgendwie so cool sind. Und ich glaube, das lag beim Kellerclub ein bisschen daran, dass einfach dort alle drauf geschissen haben. Oh Gott, da gibt's schlimme Geschichten. Also mein erster Tag an der Bar lief so ab, dass mein Chef zu mir kam und gesagt hat, okay, Frieder, weißt ja, wie es hier läuft. Du bist hier seit einem Jahr Stammgast, du kennst dich hier besser aus als die Hälfte der Belegschaft. Du machst einfach dein Ding. Das Wichtigste ist einfach, sauf dir richtig einen rein und hab eine richtig gute Nacht und füll alle ab. Ne, gesagt, getan. So, deswegen waren eigentlich tatsächlich auch, war die Zeit, in der ich im Kellerclub gearbeitet habe, glaube ich, die besten Partynächte meines Lebens. Wirklich, wenn ich gearbeitet habe vor allem. Und da gibt's Geschichten. Das ist ja auch noch, das war ja auch noch lange vor diesen elektronischen Kassensystemen und allem. Da lief natürlich alles schwarz und da kam auch regelmäßig dann mal irgendwie eine Razzia, wo mal irgendwie ordentlich durchkontrolliert wurde, was da eigentlich abgeht. Und da gab es echt die schlimmsten Sachen. Das weiß ich noch ganz genau, wie ich einmal, wollte ich irgendwas von meinem Schichtleiter, komm ins Büro und dachte, ich bin in Entenhausen bei Dagobert Duck, weil das Büro war winzig, Es war so
alles
ein kleiner,
Geld.
Kleiner Verschlag, 2 Quadratmeter. Alles, was da reingepasst hat, war ein Bürostuhl und 2 übereinander an die Wand genagelte Bretter, auf denen stand ein Laptop. Den hast du aber nicht mehr gesehen, weil der ganze Raum überhäuft war mit Geldscheinen. Überhäuft. Und dann komme ich rein, ich brauche das und das und das und das. Ja, ja, aber musst du da hin, frag den, passt schon. Und so, fuck, wo war ich jetzt? 8.000. So, 1, 2, und dann fängt er wieder von vorne an zu zählen. Das heißt, da ist auch, hat halt jeder irgendwie so ein bisschen gemacht, was er wollte. Und dann irgendwann machst du mal Kassensturz und merkst, wir verlieren eigentlich seit 3 Jahren richtig viel Geld. Woher kommt denn das? Naja, dann kamen irgendwann die elektronischen Kassensysteme, dann ist das natürlich alles ein bisschen aufgefallen und dann wurde der Laden immer kontrollierter und so. Man hat versucht, irgendwie auch ein bisschen Geld damit zu machen und dann wurde der Laden uncool.
Ich hätte das, witzig, dass du das so sagst, total spannend, so auch von innen heraus. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass Kellerclub, so aus meiner Warte, so ein bisschen auch irgendwie dem Down der Gitarrenmusik zum Opfer gefallen ist. Also wenn wir mal
ans, auf jeden Fall.
Auch das, ja. Also wenn wir so im München Atomic Café denken, so ich glaube, es ist das Pendant. In Hamburg wäre dann wahrscheinlich dann so Molotow oder sowas. Dass irgendwie diese Indie-Zeit und diese Gitarrenmusik, das ist alles nicht mehr. Und das Molotow musste sich vielleicht nicht neu erfinden, aber alle Clubs mussten irgendwie gucken, wie sie auch mit dieser neuen Musikrichtung, in Anführungszeichen, elektronischen Einflüssen und so weiter umgehen.
Total.
Und ja, und das gut. Aber interessant, das ist ja von innen heraus nochmal eine neue Perspektive.
Ja, aber das, was du sagst, hat da bestimmt auch eine Rolle gespielt. Definitiv.
Du meinst das Down der Gitarrenmusik, in dem wir uns jetzt gerade befinden oder in dem wir uns jetzt schon, man sagt ja immer, Rockmusik ist tot. Aber ist Rockmusik jetzt tot oder ist jetzt Rockmusik nicht tot oder entwickelt sie sich einfach nur weiter? Weil es gibt halt schon Bands, die halt große Hallen füllen, die Musik mit Gitarre machen.
Das ist der Punkt. Es gibt ganz viele Bands, die mit Gitarrenmusik große Hallen füllen, aber ich sag mal, um die 2010er Jahre, das ist zumindest das, was ich halt dann zu der Zeit wirklich aktiv miterlebt habe, oder sagen wir mal so, die 2000er bis Mitte 2015 oder sowas, das hat ja die ganze Szene bestimmt. Und da geht es jetzt nicht um die großen Bands, die große Hallen füllen, sondern um diese ganze Subkultur, um die kleinen Indie-Bands, die getourt sind, die 100er, 200er, 300er Läden vollgemacht haben, die es heute alle kaum mehr gibt. Und die Leute sind wirklich auf diese Konzerte gegangen. Also ich weiß es noch, so in meiner Jugend, so um die 16, 17, 18, war ich fast jeden Tag in Stuttgart, als ich noch dort gewohnt habe, auf irgendeinem Konzert. Fast jeden Tag. Und immer war irgendwas. Und als ich selbst mit meinen Bands irgendwie unterwegs war, es war immer was los und du hast nie vor einem leeren Club gespielt oder so. Die Leute waren hungrig danach. Und das gibt's heute nicht mehr so sehr. Jetzt könnte man natürlich das Fass aufmachen. Ach, das liegt an Social Media und dass alles so zugänglich ist. Ich glaube aber nicht, dass es
glaube ich, hat nichts mit der Zugänglichkeit zu tun. Ich glaube auch, es ist alles so ein bisschen in so einer Wellenform und ich glaube, das ist gerade einfach eine andere, in Anführungszeichen, Zeit. Anderes. Ja. Genau. Ich würde sagen, dass Hip-Hop oder Electronic Pop, so diese Genres haben so ein bisschen was du beschreibst, Frieda, so 2010, 2009, 2008 auch, eigentlich angefangen schon mit Oasis, also ehrlich gesagt, so dieser Britpop, der dann sich so weiterentwickelt hat, wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz über Foles gesprochen, der sich dann so weitergesponnen hat und dann aber auch schon so Bands wie Phoenix aus Frankreich oder so, die schon starke elektronische Elemente hatten und so diese Pop, Elektropop, was ich so angesprochen habe, da fungierte das so rein, da sedimentierte das irgendwie so rein und das hat sich total abgelöst. Irgendwann auch einige Showcase-Festivals besucht und dann irgendwann waren es wirklich häufig Leute nur noch mit Synthes und Drums oder so und meistens mittelgut, manchmal sehr gut, aber Gitarren gab es immer weniger und diese klassischen Gitarrenbands, 2 Gitarren oder sogar mehr oder sowas, da bin ich bei Frieda, das ist gerade nicht mehr Thema und da kann man sich irgendwie auch mal genau die Spotify-Charts angucken, Top 50 Deutschland oder sowas. Guck mal, wie viele Gitarren du da findest, Hauke. Also, wir sind ja Statistiken, ich weiß sie nicht, aber ich wette, du findest nicht mehr als 3.
Ja, ich musste gerade drüber nachdenken, wie damals Die Hinterland geklungen hat von Casper.
Oh ja.
Dass er sich hier Dings mit ans Boot reingezogen hat. Na, wie heißt er?
Get Well Soon.
Get Well Soon.
Gropper, Konstantin Gropper.
Genau. Und man gedacht hat, ah, wie wahnsinnig revolutionär kann auf einmal Hip-Hop klingen, dass man Indie-Musik vermischt mit Rap. Und ich weiß nicht, wann Die Hinterland rausgekommen ist, irgendwie 2014, 2015 so ein Dreh rum.
Ich hätte gedacht früher, ehrlich gesagt.
Ich hätte gesagt eher. 2013, ich glaube die XOX, ah nee, stimmt nicht. Ich,
die
ich
glaub, DxO, XO ist halt, war 12 es war 12. Oder 11, lass sie 14 rausgekommen sein. Und wenn ich jetzt halt durch den Rewe gehe und mir Musik anhöre von der normalen Rewe-Einkaufsbegleitung.
Normal.
Dann sind da aber einfach so unfassbar viele Indie-Elemente, die halt auch auf der Hinterland stattfinden hätten können. So ein Beatrice Egli-Song auf einmal, wo man dann denkt, so von den Chören und von der kleinen Indie-Gitarre, die dann
Stopp,
nebenbei
den
läuft.
Will ich hören. Den Was? Song will ich hören.
Den Song willst du hören?
Den will ich hören. Beatrice
Egli. Aber auch, guck mal, jetzt aber auch einfach so diese krassen Produktionen von eigentlich, von so Bügelmusik will ich jetzt nicht sagen, aber so eine Max Giesinger. Hör dir mal die Produktion an, die sind dann doch schon sehr Indie-lastig, finde ich. Für die Verhältnisse. Man könnte sich ja vergleichen, die wären vor 10 Jahren noch Indie geworden.
Da würde ich ein Veto einlegen. Ich würde sagen, Elemente, wie man sie im Indie benutzt hat, sind vielleicht da, die klingen aber nicht nach Indie, die sind weichgespült. Also das Indie war für mich immer auch irgendwie beeinflusst von einer Art von Punk. Also so eine Rotzigkeit, vor allem auch in den Gitarren so. Da würde ich jetzt nicht mitgehen. Also da ist mir das, glaube ich, dann doch viel zu glatt, als dass ich sagen würde, das hat einen Indie-Touch.
Also den Frieda Dös, ne, den bricht man halt irgendwie so ein bisschen immer nur durch die Hintertür halt auf. Weil du bist auch Produzent.
Das ist überhaupt nicht wahr.
Den Dös breche ich von der Hintertür auf. Das klingt schon sehr komisch.
Ich bin ein offenes Buch.
Ja, das sagst du jetzt. Aber es ist schwierig, mit dir umzugehen. Nee, Digi, aber du bist Produzent.
Unter anderem, ja.
Du sagst halt immer nur unter anderem.
Ja, ich mache ja ganz viel. Ja.
Alkoholiker, Bittsteller, Produzent.
Das trifft's leider ganz gut.
Frieda, ich will jetzt Namen hören. Was produzierst du und wo ist dein Studio oder dein Raum?
Ich hab ganz lange in sehr vielen verschiedenen Studios gearbeitet und habe mir im ersten Lockdown die Zeit genutzt und auf der Vettel ein Studio gebaut mit einem Freund von mir. Cargo Island heißt das. Das ist sehr, sehr schön geworden. Das haben wir in kompletter Eigenleistung. Also wir haben irgendwie einen Raum gesucht, wo wir arbeiten können, weil ich halt lange irgendwie, wenn ich nicht in irgendwelchen Studios in Deutschland unterwegs war, dann habe ich immer alles von zu Hause aus gemacht, wie es so viele machen. Das hat mich wahnsinnig genervt. Und dann haben wir das gebaut, haben diesen Raum gefunden und dann haben dann in 2,5 Monaten komplett ein Studio reingebaut selber. Also haben das alles konzeptioniert, Raum in Raum gebaut, 12 Tonnen in den 6. Stock geschleppt. Ich habe auch echt gut abgenommen in der Zeit. Ich wünschte, das wäre noch so. Genau, das ist das Studio. Und ich werde jetzt nicht mit Namen um mich werfen, weil ich erstens finde, dass das überbewertet ist, weil es immer die Frage ist, was du vorhast, was du machen willst mit dem, was du machst. Ich habe witzigerweise auch, so wie das jeder Musiker oder kreative Mensch irgendwie mal hat, komme ich auch immer wieder an den Punkt so, hey, ist das geil, was ich mache? Oder wo will ich denn eigentlich damit hin? Hat das irgendwie Zukunft? Ist das geil? Und so hab mir dann auch irgendwann mal eine kurze Zeit gewünscht, ach, ich würde irgendwie auch mal gerne so ein paar richtig große Major Acts machen und so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, als so ein paar Möglichkeiten da waren, wow, ich habe da gar keinen Bock drauf. So, weil mir viel wichtiger ist, irgendwie mit coolen Menschen coole Musik zu machen und mit Menschen zu arbeiten, die sich da auch richtig reinfallen lassen können, weil es nicht deren Job ist. Und es immer heißt, da müssen wir noch gucken, was das Label sagt. Und weil das muss poppiger sein. Und mal gucken. Sondern ich arbeite wahnsinnig gerne mit Leuten, die einfach Bock haben, sich auszuprobieren, kreativ zu sein, wilde Sachen zu machen und zu gucken, was damit passiert. Und in erster Linie, so dumm das auch immer klingt, ist mir aufgefallen, dass ich es viel wichtiger finde, so eine Band und auch die privaten Leben innerhalb der Band, der Bandmitglieder, positiv nicht zu beeinflussen, sondern vielleicht einfach so ein bisschen voranzubringen und so, weil ich doch häufig häufig diese Situation auch schon hatte, dass auch von Bands, die es heute gar nicht mehr gibt, die ich dann irgendwann mal wieder auf der Straße treffe, so, oh ey, lass mal ein Bier trinken gehen, und beim Bier dann irgendwie kommt, ey Frieda, ich mache jetzt inzwischen was ganz anderes, aber diese Platte hat mein ganzes Leben verändert. So, und das finde ich viel, viel schöner als ein Nummer 1.
Okay, das finde ich total in Ordnung, aber trotzdem gibt doch unseren ZuhörerInnen doch nochmal einmal eine Chance. Was ist denn zumindest, wofür stehst du denn? Wofür steht euer Studio, wofür stehst du in der Produktion? Ich meine, das ist ja ein weites Feld. Bist du eher so der Typ, der sagt, voll, bei mir läuft die Double Bass durch, ich bin eher im Metal-Bereich unterwegs, oder sagst du, ich mache total viel Single-Produktion, ich bin eher im EDM-Bereich? Also da muss, grenz es doch mal ein, vielleicht gibt es ja auch potenzielle...
Fakten, Antoine, hier
da ballert. Da kommt der Statistiker wieder. Da kommt der Statistiker.
Der möchte mal langsam mal einen roten Faden von dir haben, nicht nur die ganze Zeit mal rumschweifen.
Ich dachte, aber die ZuhörerInnen interessiert das.
Ja, die ZuhörerInnen interessiert das. Hier nicht so Rick Rubin-Style hier. Einfach da mit so einer Mönchskutte halt einfach hier über...
Ja, mir geht's so um Musik, so im Alltag.
Feelings.
Diese Platte hat mein Leben verändert, Frieda.
Ich hätte gedacht, dass das kam schon raus. Ich mache Indie hauptsächlich. Also viel Indie-Kram, viel Rock, also alles, was mit Gitarren zu tun hat. Deswegen lebe ich ja in der
Hochkonjunktur,
falschen Zeit.
Hochkonjunktur.
Absolut. Also ja, auf jeden Fall. Also alles, was rough ist, was ehrlich ist, was nicht glatt gespült ist und so. Also sowas mache ich durchaus auch mal zur Abwechslung, aber ich lasse mich da immer gerne auf alles Mögliche ein. Aber ist doch hauptsächlich wirklich Bandmusik, ne? So, Gitarrenmusik, Bandmusik mit allen möglichen Einflüssen. Was ich nicht mache, ist Metal, und was ich auch nicht mache, ist Hip-Hop. Nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil ich am Ende, glaube ich, einfach nicht der Richtige dafür bin. So, ich sehe mich da einfach nicht.
Wie siehst du das denn von der Produzentenseite? Wie bekommst du das mit? Wie ist die Stimmung halt gerade bei den Bands, die aufnehmen und die halt auch gerade, wie ich empfinde, in ein neues Veröffentlichungskonzept hineingedrückt werden? So als Beispiel, ich habe irgendwie gerade gestern oder vorgestern noch gedacht, so, Alter, wie krass, wie viel Macht hat eigentlich Instagram, TikTok, Spotify über diese Corona-Zeit Wahnsinn. Bekommen?
Davor auch schon,
klar, aber gerade wenn es um Spotify geht, und wie auch alle Bands möchten gerne auf Spotify irgendwie stattfinden und veröffentlichen und machen, und ich sehe das ja selber auch an uns auch, dass wir einen Tonus aufgenommen haben, indem wir eigentlich alle 4 bis 6 Wochen eine Veröffentlichung haben, damit wir im Algorithmus halt einfach weiter nach oben gespült werden. Aber wie unfassbar aussaugend das ist. Es ist nicht mehr diese Situation, ey, komm, wir gehen ins Studio, da sind wir 2 gute Wochen, da powern wir uns halt richtig aus, dann war's das, dann geht es
gebären ein Baby und
dann haben wir noch mal,
dann nimmt das seinen Lauf.
Dann nimmt das seinen Lauf so, und dann haben wir nochmal irgendwie, gibt es halt nochmal 4 Tage, wo du halt für beide Singles halt nochmal ein Musikvideo produzierst. Und dann war es das auch, und dann kannst du dich halt noch ein bisschen darauf konzentrieren. Jetzt gibt's Interviews für Visions, Musik Express etc., Rolling Stone. Dann gibt's halt noch irgendwelche Anfertigungen, die du machen musst fürs Radio. Aber ich habe das Gefühl, dass ich gerade in eine Zeit hineinkomme als Musiker, wo ich die ganze Zeit liefern muss.
Ich will das unbedingt nochmal unterstreichen, weil das Problem ist nicht nur, dass Spotify wahnsinnig mächtig geworden ist, sondern die andere Seite, die Vinylproduktion, die hat gerade Lieferzeiten von 6, 7, 8 Monaten. Also, das heißt, ehrlich gesagt, wer macht denn, also in diesen sozusagen immer kürzeren Zeiträumen, das beißt sich gerade enorm. Also entweder spielst du das Spotify-Spiel mit und kannst eigentlich bei Vinyl, ja, so gut wie nur dann am Ende von 10 Veröffentlichungen, Single-Veröffentlichungen am Ende wahrscheinlich nur noch eine Best-of oder sowas rausbringen. Also es läuft.
Die du dann aber erst in 8 Monaten
bekommst. Ja, natürlich. Das ist das Problem. Also so.
Und ein Insider hat mir gerade gedrückt, dass halt die großen Konzerne, Universal, Warner und Sony und BMG darauf an sind, halt die Presswerke halt zu kaufen.
So schon passiert. Flight 13 ist ab Januar nicht mehr Flight 13.
Und dann kannst du ja mal sehen, ob du da als kleine Indie-Band halt noch, du könnt ihr mal eben kurz mal eine 1000er-Auflage halt fertig machen. Dann sagen sie, nee, du, wir haben hier gerade den neuen Hip-Hop-Star Gosse 3156 mit seinem Song Jennifer ist eine Otze. Und das Ding verkauft sich halt wie Sau. Und da gibt's halt jetzt nochmal ein dickes Package von. Und das geht halt vor, wenn wir die 250.000 Dinger verkaufen müssen.
Es ist ja auch nicht nur das. Das ist ja einmal die Seite, wenn du als Band versuchst, irgendwie sowas zu reißen, ne, und irgendwie dir so dein Publikum zu erspielen, wie man es ja früher genannt hat. Das funktioniert ja gar nicht mehr, ne? Also da musst du ja inzwischen sehr viel Marketing einfach betreiben. Ich habe immer das Gefühl, man muss als Band inzwischen nicht mehr nur Musiker sein und selber seinen Manager, wenn man den nicht hat, so wie das früher war, sondern man muss inzwischen auch ein Marketing-Genie sein. Und das ist diese Business-Seite, aber was ich halt auch sehe, ist so ein bisschen die Situation, dass es ja für viele MusikerInnen und Bands das Größte ist und schon immer das Größte war und auch so ein Traum ist, ach, wir wollen unser Album machen oder wir wollen unsere EP machen und dann pressen wir das auf CDs oder Vinyl und so, verkaufen die und halten dann endlich so ein Ding in den Händen und es ist dann auch immer wieder hart, irgendwie den Bands auch erklären zu müssen, jo, kannst du machen, aber das machst du dann wirklich nur noch für dich, weil das funktioniert so nicht mehr. Das machst du nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr, es rechnet sich nicht. Ich merke das selber bei mir auch, dass es immer weniger wird, dass ich wirklich zusammenhängende Alben mache oder EPs oder irgendwas, sondern hier mal 2 Songs, da mal 3 Songs und dann vielleicht auch wirklich in einem Tonus von einem Jahr oder 2 immer wieder mit der gleichen Band, aber dass sie nach und nach released und rausgeschmissen werden und da manchmal dann aber auch so ein bisschen das Hirn dahinter fehlt oder ich würde es vielleicht sogar viel mehr ausdrücken, dass so ein bisschen das Herz dann an den einzelnen Songs häufig nicht so sehr hängt, weil man das so schnell rausballern muss, wie wenn man ein ganzes Album macht und da wirklich ein halbes Jahr lang Herzblut reinsteckt. Da hängt für mich immer mehr dran und ich finde auch ein bisschen, dass man das spürt, dass es so ein bisschen auf eine Art und Weise vielleicht so ein bisschen, ja, schnelllebiger sowieso, aber vielleicht auch so ein bisschen gleichgültiger geworden ist. Das finde ich sehr schade.
Wie ist denn das bei euch als Fluppe? Ihr seid ja noch sehr hart an der Indie-Musik verortet und wie soll ich sagen, halt auch vom Bauchgefühl her seid ihr immer noch eine 2009er, 2010er Deutsch-Indie-Punk-Pop-Band, die eigentlich, ich will nicht sagen, dass sie nicht auf Social Media funktioniert, aber die eher auf der Straße funktioniert als auf Social Media.
Ja, würde ich dir recht geben erstmal. Also, was soll ich dazu sagen? Also, ja, ich gucke mir unsere Insights an und sehe, dass unser Kernpublikum irgendwie ab 29 beginnt, statistisch gesehen, und irgendwie dann aber zum Glück bis hoch geht, also bis, weiß ich nicht, 65 oder so. Also ich würde sagen, da liegen so 70, 75, fast 80% unserer Zuhörerschaft. Deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Der Vorteil dieser Geschichte ist, deswegen sind wir auch total auf Vinyl angewiesen und haben zum Glück auch Vinyl, dass diese Leute aber auch hoffentlich dann A, ein Ticket kaufen und B, auch bereit sind, dann ein 18er oder vielleicht auch ein 20 auf Tour für eine Vinyl auszugeben. Das ist die Kehrseite, wenn man denn einen dieser begehrten Spots im Presswerk bekommt. Aber das ist der Vorteil. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt so eine Omnipräsenz, die gerade das Social Media dich quasi zwingt, in Anführungszeichen, Selbstvermarktung. Und wenn das nicht jede Band kann oder das auch vielleicht nicht möchte, dann wird es auch schnell zum Boomerang zurückkommen. Und dann heißt es auch ganz schnell business-wise, ja, aber ihr lauft auf den Socials noch nicht gut oder noch nicht gut genug.
Ich denke halt immer nur, dass die Menschen halt auch nicht wissen, da draußen, was das eigentlich alles kostet. Ich mach mal unseren Gitarristen nach, der sagt immer, was das eigentlich immer alles kostet. Jetzt ganz ehrlich, ne? Du bist halt Produzent. Bist du Produzent, also bist du Engineer-Produzent? Das heißt sozusagen, du produzierst und nimmst auf, oder bist du jemand, der halt sagt, so, ich habe einen Engineer, der sorgt dafür, dass ich die Mikrofone halt richtig verkabelt sind und dass sie halt richtig stehen und ich stehe dahinter mit geöffneten Armen und sag, ja, das ist der Song. Also
nein. Also ich glaube, das gibt's auch gar nicht mehr so viel, eben weil auch einfach das Budget für Major-Produktionen überhaupt nicht mehr da ist, um dann eine riesen Entourage an 5, 6 bis 10 Leuten in einem Studio zu bezahlen.
Was kostet mich Frieda am Tag?
Cut!
Ne, machen wir es anders. Was würde mich ein Produzent deiner Qualität mit dem Studio zusammen für einen Tag kosten als Band? Mach mal so ein Durchschnittding. Also einberechnet, wir kennen uns vielleicht ein bisschen, wir mögen uns halt auch, du machst halt nebenbei vielleicht noch einen guten Preis, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier von einem Major-Label komme und sage, so, ja, meine Band möchte jetzt halt gerne hier 2 Wochen halt aufnehmen und du denkst halt so, blöde Wichser, das wird die Horrorzeit meines Lebens. Aber ja. du hast eine gute Zeit, so, was nimmt man dann im Studio?
Na, ich würde sagen, es kommt immer drauf an, was man vorhat, welches Studio man bucht, ob man es jetzt irgendwie im eigenen macht oder ob man irgendwie einen bestimmten Sound erreichen will, den man einfach nur in einem anderen speziellen Raum erreichen kann oder so. Aber ich würde mal sagen, so zwischen 300 und 600 Euro am Tag ist da auf jeden Fall realistisch.
300 bis 600 Euro am Tag.
Und da ist noch kein Mix mit drinne, geschweige denn Master.
Das ist genau, einfach nur noch, ein also, Studiotag, genau. Recording, Produktion, whatever.
Okay, dann nehmen wir halt mal die goldene Mitte. Sind wir, sagen wir 350 Euro. So, 350 Euro, weil du uns noch ein Bier schuldest.
Die goldene Mitte von 3 bis 600 ist 350, genau.
Ja, aber ja, leck mich, Alter.
Und weil, schon sind wir in meinem E-Mail-Verkehr.
Ja, ja, gut.
Das ist so wahr.
So, dann sagen wir 400 Euro und einen Kasten Pilz und du schuldest mir noch einen Gefallen. So, haben wir 400 Euro, die wir nur für einen Tag ausgeben. Da müssen wir aufnehmen Drums, Gitarre, Gesang, Bass, was halt sowieso nicht funktioniert, weil du wahrscheinlich erstmal noch einen Tag mit Drums halt beschäftigt bist und
Aufbau. Langsam.
Okay, gut, ja.
Über wie viele Songs sprechen wir denn hier gerade?
Ein.
Ein, naja gut. Also, dann hast du schon mal, je nachdem wo du bist, auf jeden Fall mal einen Tag Setup. Komplett. Und dann, keine Ahnung, schaffst du an dem Tag auch noch die Drums irgendwie rein oder Drums und Bass zusammen vielleicht, das stehe ich immer ganz gern drauf. Ich find's ehrlich gesagt auch am allergeilsten, die Band einfach zusammen in einen Raum zu stellen und das ganze Ding live zu machen, wenn die spielen können. So, das ist eigentlich, wie ich am liebsten arbeite. Aber ja, also du kannst mal rechnen, so pro Song bist auf jeden Fall bei wenn die Band gut ist, bei zwei Tagen.
Okay, so. Dann haben wir 800 Euro plus... Sind wir nett, wir geben dir halt einfach mal einen Tausi und dann sind wir immer noch günstig dabei für zwei Tage. Da ist aber auch noch nicht der Mix drin, weil du hast ja etwas aufgenommen und die ZuhörerInnen müssen ja da wissen, dass nur nicht das Aufgenommene irgendwann bei Spotify direkt da drauf kommt, sondern muss ja auch erstmal nochmal gemixt werden.
Für und gemastert.
Da sind wir ja noch gar nicht. So, und dann hast du einen Mix, wie lange brauchst du für einen Mix?
Einen halben Tag. Ein Song einen halben Tag. 4 Stunden für einen Mix, wenn du drin bist, dann bist du bei...
Ja, für Flubbe vielleicht.
Ja. Also auch da kommt es wieder drauf an. Häufig ist es so, wenn ich jetzt ein ganzes Album mache, dann brauche ich normalerweise für den ersten Song 2 Tage und für alle anderen dann jeweils einen halben, weil man dann doch nochmal ein paar Chains auscheckt und noch ein paar Sachen probiert und man noch vielleicht so 2, 3 verschiedene Mix-Ansätze macht und guckt, ey, was funktioniert am geilsten und so. Aber am Ende... So einen halben Tag bis Tag, je nachdem, wie aufwendig es ist, was für eine Band es ist. Wenn es jetzt wirklich so Indie, punkig, relativ rough, auf jeden Fall. Und wenn es jetzt was Ausgecheckteres ist, vielleicht auch mit viel Pop-Synthi-Kram-Elementen drin, dann kann sowas auch gern mal irgendwie dann doch auch 1 bis 2 Tage dauern.
Ja. Okay, was nimmst du für 2 Tage Mix?
Ich nehme pro Song nämlich 3,50. Also ich lasse mir nicht die Tage bezahlen, sondern wirklich nur einen Song, weil ich auch gerne mal sage, komm, ich mach nochmal einen Tag Pause oder setz mich nochmal 2 Tage länger ran, weil ich einfach so für mein Ego noch nicht zufrieden bin und ob die Band vielleicht schon total happy ist mit dem, was sie hat, aber ich weiß, da geht noch was.
Dann sind wir jetzt schon mit Mix bei diesem Song bei
1350 plus Steuer.
1350 plus Steuer und wir haben das Ding immer noch nicht mastern lassen. Das heißt, wir müssten es nochmal mastern lassen. Mastering kostet zwischen 80 und 100 Euro pro Song.
Jo. Ich hätte gesagt 80 und 150, je nachdem, wo
wenn man,
und
wie. Aber auch ja. wieder das Ding, ne, wenn man halt jemanden guten kennt. Ich kann wirklich Flo Silla empfehlen, falls ihr den halt kennt. Der ist.
Ich kann Philipp Welsing sehr empfehlen.
Oh, Philipp Welsing.
Ich kann auch noch einen dritten in Raum schmeißen. Ich kann auch noch Chris von Rautenkranz empfehlen, der da mit Flo Silla zusammen das Soundgarden macht. Also 3 sehr gute Mastering-Typen aus Hamburg.
Und dann gebe ich noch jemanden aus Berlin und das ist der Robin Schmidt. Der
Robin Schmidt ist nicht in Berlin, der ist in Karlsruhe, mein Lieber.
Was? Der ist in Karlsruhe?
Robin Schmidt ist auf jeden Fall in Karlsruhe.
Kennt ihr euch?
Ja, wir kennen uns sehr gut. Ich war schon ein paar Mal bei ihm und er macht öfter Sachen für mich auch.
Ach krass. Ja, der hat die letzten 3 Oatville-Alben gemacht.
Ja, ich weiß, Arne hier, euer Produzent, der lässt da auch ganz viel machen.
Ne? Ach so. Ah, siehst du? Und schon sieht man das, ne? Also, sagen wir, lieben wir beim Honi, dann sind wir 1450 Euro. Jetzt haben wir erstmal nur den Song. Dann sagen wir möchten dann ja noch ein gutes Video für haben und ganz viele Freunde kommen halt vorbei und sagen, ja, wir machen halt alles für low und sind halt mit am Start, aber für eine gute Produktion, für ein Performance-Video, wo du halt auch die Band halt zeigen willst, mit einer guten Cam, mit einem guten Schnitt und so, da bezahlst du, was sagst du, für einen Freundschaftspreis?
Ein Taui.
Das ist aber schon ganz, ganz weit unten gepokert.
Schon ein sehr guter Freundschaftspreis.
Ja, das ist ein richtig guter Freundschaftspreis. Ich hätte jetzt bei 2,5 angesetzt. Wenn es halt so eine gute Spotify-Performance, sagen wir mit 2, dann bist du sehr zufrieden. Okay, dann sind wir bei 3.000.
450 plus Steuer.
Der Statistiker.
So, dann haben wir das jetzt ja. Wir haben jetzt so einen guten Song, diesen einen Song. Ne? Dafür haben wir jetzt ein Video gemacht. Der ist jetzt auch am Start. So, jetzt ist er jetzt aber noch nicht, der ist ja noch nicht angeliefert. Im besten Fall hätte man ja noch einen Vertrieb. So, und im besten Fall hat man noch ein Label. So, das haben wir jetzt alles, das haben wir jetzt einfach mal alles so. Aber da kommt ja noch was drauf hinzu. Der Song muss ja noch promoted werden. Man sagt jetzt so, das, was eigentlich so ein Song halt kostet, mal drei, um den halt richtig zu promoten. Also, wenn du Radio zum Beispiel hast, Radio-Promotion für einen Song, wenn sie dir einen guten Freundschaftspreis machen, was sagst du?
Keine Ahnung, muss ich aus dem Bauch rausschätzen. Ich würde einfach sagen, für eine Promo, für eine Single-Promo, Radio, Print, Online, wobei man bei einer Single wahrscheinlich nicht Print macht. Lass mal nur Online und Radio sagen. Sagen wir mal, es ist eine richtig poppige Nummer. Das heißt, man kann auch noch die drei TV-JournalistInnen noch mitbemustern, was bei einem Song wenig Sinn macht, außer man ist irgendwie schon richtig weit vorangeschritten. Ich sag einfach mal eine Zahl. Ich sag einfach mal zwischen 1500 und 2500 Euro, je nach Firma und Promo.
Also so. Liegst du auch schon ganz gut dabei. Rechnest du da noch schon mit ein, dass du die Werbung für Instagram und
Facebook, die kommt noch on top.
Die kommt noch on top. Packen wir nochmal 500 Euro drauf. Dann haben wir nochmal 3000 Euro, die wir nur in die Promo hineinstecken. Das heißt, wie teuer war vorher der Song mit
3450 plus Steuer.
Plus Steuer. Und dann haben wir nochmal für die Promo nochmal 6.450.
Also total dann, ne?
Total, ne? Ja. Ich sag einfach nochmal, ja, komm, aber pack mal 500 Euro drauf für alles, was zwischendurch noch passiert.
So. Und dann kriegst du pro Klick 0,004 Cent bei Spotify. Und wie viele Klicks musst du machen, um das zu recoupen,
das
zu
weißt du doch schon, das weißt du doch schon, das hast du doch gerade im Kopf schon ausgerechnet.
Und der Hammer ist, von diesen 0,004 Cent machst du ja noch einen Split mit deinem Label, dass wir es rausbringen. Also sagen wir mal, du hast einen runtergebrochenen straighten Deal mit dem Label und machst mal so 50-50.
Ha! Ja. Das Label würde ich gerne kennenlernen.
Ja,
genau.
Die liegen doch jetzt, ja, ich auch. Normalerweise liegt das Label doch jetzt
gerade. Hast du mir eine Nummer?
Der liegt doch jetzt gerade irgendwie, glaube ich, bei 80%, oder nicht? Also.
So, 80-20. 80-20 ist auf jeden Fall mal deutlich realistischer.
Das war mal, ich muss ganz ehrlich sagen, das war 2016, war das noch, nee, gar nicht, war 2015, war das noch umgedreht. Digital. Die wollten nämlich damals alle Vinyl und CD besser bezahlt haben und haben digital total vergessen. Ich bin auch ein bisschen ärgerlich, dass ich diesen Deal halt damals irgendwie noch vor Jahren halt nochmal, dass wir den nicht weitergezogen haben, weil wir haben damals noch 80% der digitalen Einnahmen bekommen.
Eine Sache muss ich jetzt doch nochmal sagen dazu. Wir reden ja sozusagen über einen Split vom Income, aber vor diesem Split bekommt ja noch der Vertrieb seine ungefähr 20%. Also das geht ja vorher auch noch ab. Also reden
und
wir
das Management womöglich noch.
Womöglich noch, gut, das ist dann aber nicht mehr, genau. Aber sagen wir mal, 80% werden geteilt. Sagen wir mal, bleiben wir mal bei meinen 50-50. Das heißt, wir reden eigentlich von dem gesamten Income, bekommt die Band am Ende dann, wenn ich jetzt richtig rechne, 40% von diesen 0,004 Cent pro Klick.
Dann gibt es noch eine Insider-Information. Man kann halt ungefähr rechnen, dass 1 Million Streams ungefähr 3.600 Euro sind. Dann haben wir 2 Millionen Streams, dann liegen wir zwar knapp bei den 7.400 Euro, bei denen wir uns ja sowieso gerade bewegen. Wir wollen ja auf 8 kommen. Also wir brauchen auf jeden Fall mindestens 3 bis 4 Millionen Streams, damit sich das halt irgendwie wieder in so eine Plus-Minus-Null-Rechnung befindet. Aber finde mal eine Indie-Band, die 3 oder 4 Millionen Streams da drauf hat. Also manchmal, man klatscht, also wenn ich jetzt halt die ganzen die ganzen Instagram-Stories halt sehe, da klatschen sich hier die Leute ja schon in die Hände, wenn sie halt geschafft haben, irgendwie auf 100.000 Streams halt gerade zu kommen. Und man
was
sagt
ja,
so,
was ja aber auch für so eine kleine junge Band auch echt ein Achievement ist. So.
Aber auf der anderen Ende. Seite ist es halt einfach, du klatscht gerade in die Hände, weil du 360 Euro verdient hast. 360 Euro, das verdienst du normalerweise, wenn du halt irgendwie Merch verkaufst im kleinen Köln im Tsunami,
ich lache,
wo halt 40 Leute halt da sind.
Ich lache, weil es so traurig ist.
Es ist so unfassbar traurig. Damals habe ich noch das Gefühl gehabt, dass Spotify ja sowieso hinterher gewesen ist, also sich zu befüllen, den Katalog voll zu machen und dass du halt auch als kleine Indie-Band die Möglichkeit gehabt hast, auf vielen Playlisten stattzufinden, vieles auch zu headern, also dass dein Foto halt auf dieser Playlist gewesen ist, dass du Werbung halt eingesprochen hast. Und seitdem, ich weiß nicht, Universal, Warner und Sony und BMG halt so einen großen Marktanteil an Spotify irgendwie bekommen haben, finde ich das nicht mehr so. Ich finde nicht mehr so, dass du halt jetzt gerade eine Veröffentlichung hast, wenn du nicht einer von diesen großen Labels bist, dass du halt wirklich da stattfindest. Man wirft dir halt so einen Knochen hin und sagt so, ah hier, ihr wart mal 2 Wochen auf der Wilde Herzen-Playlist oder hier, guck mal da, klare Kante als Editing. Wisst ihr, was das Editing heißt? Das ist jetzt so eine neue Form von, ich finde, auf einer Playlist statt. Willst du das mal eben kurz?
Nee, mach du mal. Du kannst es bestimmt besser.
Editing heißt, du bist nicht mehr wirklich auf der Playlist, sagen wir jetzt mal klare Kante, du bist ziemlich rockig, du bist gegen Faschos, du hast früher auf der klaren Kante dein Platz bekommen und warst da 4-5 Wochen drauf. So, jetzt ist es eher so, weil die halt so eine große Hörerzahl haben und weil das eine ziemlich beliebte Playlist ist, findest du im Edit halt statt. Das heißt, Menschen, die dich sowieso hören, hören dich auf dieser Playlist. Menschen, die dich vielleicht nicht hören, wo der Algorithmus nicht ganz so dazu passt, werden dich nicht hören. Das heißt, irgendwie bist du auf dieser Playlist, aber irgendwie bist du halt auch nicht auf dieser Playlist. Jetzt sind wir halt in diesem großen Loch, in diesem Strudel voller Nichts.
Das stimmt, aber Hauke, man muss eine Sache noch vielleicht noch dagegen rechnen, beziehungsweise dagegen halten. Das ist natürlich ganz schön dystopische Verhältnisse und Situationen, die du aufzeichnest und skizzierst. Aber man muss fairerweise sagen, eine Band, die so einen Song macht, die lebt ja auch nicht nur von diesem einen Song oder die finanziert sich nicht nur von dem einen Song, sondern die haben dagegen stehen, wie du gerade angesprochen hast, die Merch-Einnahmen, wenn sie haben, ja, da kommt jetzt natürlich noch die ganze Kostenseite dagegen, also erstmal die Produktion etc., aber nichtsdestotrotz ist da eine Gewinnspanne und die ist auch deutlich größer als diese 0,004 Cent bei Spotify, plus sie haben die Live-Gagen, wenn nicht zufällig anderthalb Jahre Corona alles lahmlegt, fair enough, und sie haben natürlich auch noch, wenn sie es gut machen, die Urheberrechte bei sich, also Verlag, oder zumindest haben sie einen Verlag, der was dafür tut, Klammer auf, irgendwo dann auch noch sowas wie vielleicht auch noch ein Sponsoring, Werbeeinnahmen, also es gibt beziehungsweise es muss andere Töpfe geben und anders geht es nicht, das hat bestimmt diese Rechnung einmal aufgezeigt, ja.
Ich bin jetzt gerade voll drin, merke ich gerade, bin ich gerade so ein bisschen antidigital oder bin ich einfach alt und merke halt gerade, dass meine Fälle davon schwimmen? Ihr seid nochmal 10 Jahre jünger als ich. Fast gefühlt.
Witzigerweise stelle ich mir diese Frage auch ständig. Ich denke mir immer, bin ich hängen geblieben? Oder was ist da das Problem, dass ich das nicht cool finde? Oder damit selber nicht klarkomme so richtig? Ich kann dir das nicht richtig beantworten, ehrlich gesagt. Also ich kann dein Problem damit sehr gut verstehen. Wie du eben dagegen gehalten hast, es hat natürlich auch Chancen. Man kann durch die ganze digitale Welt natürlich theoretisch ein viel größeres Zielpublikum erreichen, als es früher der Fall war, mal eben so. Aber ich tue mich auch sehr, sehr schwer damit. Und ich glaube, es liegt aber daran, dass wir beide immer noch sehr in diesem romantischen Band-Empfinden hängen und in diesem Kontext so, du machst geile Musik, du spielst dir den Arsch ab und was ja auch so diese utopische Vorstellung, die man immer hatte, wir müssen eigentlich nur geile Songs schreiben, geile Shows spielen und dann läuft das schon irgendwann von alleine. Und das läuft schon irgendwann von alleine, war schon immer schwierig, aber ist jetzt, glaube ich, einfach vollkommen ausgeklammert.
Das ist gar nicht mal so lange her, 3-4 Tage habe ich bei einem Instagram-Kanal einer Künstlerin, die du auch sehr gut kennst, Antje Schumacher,
ja,
zum Beispiel, mit der du auch zusammenarbeitest, eine Post gesehen von sich, wie sie halt einfach nur bei der so von der Seite halt in die Kamera halt hineinspricht, so auf so einem Ha-ha-ha-ha, ich soll ein TikTok-Video schneiden, ich soll Instagram fertig machen. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich mein Video selber schneide und das alles auf einer sehr frechen Antje Schumacher-Art, wo man halt drüber sagt, ach Mensch, die Antje. Aber dahinter,
Antje ist die Beste.
aber ich dahinter aber eine Künstlerin sehe, die da aber schon, ich finde, das ist ein Hilfeschrei. Es ist zwar ein Hilfeschrei, aber der ist nicht als Hilfeschrei deklariert und der halt einfach sagt so, ey, ich habe das Gefühl, alles überrollt mich halt gerade. Weil so viel Arbeit auf mich halt gerade fällt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie halt am Ende gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Musik machen soll.
Ja, ich denke, das ist sogar auch ein wichtiger Punkt für, also dass KünstlerInnen auch auf eine Art und Weise klar damit umgehen, beziehungsweise kommunizieren der Zuhörerschaft und Zuschauerschaft, was da eigentlich alles eine Rolle spielt. Also woran man alles denken muss, so wie du eben so eine Produktion mal hochgerechnet hast, hat sie im Grunde in einem sehr kurzen Video mal hochgerechnet, was sie eigentlich, wenn der Song schon da ist, alles machen muss, alles selber. Und Antje ist eine Künstlerin, die ist bei einem Major. Ja, und die macht trotzdem alles selber, weil am Ende einfach sonst zu wenig hängen bleibt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass ZuhörerInnen und ZuschauerInnen auf Instagram, TikTok, aber eben auch einfach die reinen Musikformate oder Videoformate wie eben YouTube oder Spotify oder die anderen Streamingdienste, dass man beginnt zu begreifen, was die KünstlerInnen, was sie eigentlich tun müssen, dafür, dass sie stattfinden und dass sie nicht in der Versenkung verschwinden und so. Und das ist schon, ich habe da auch größten Respekt davor, dass Bands und KünstlerInnen das schaffen oder eben auch nicht schaffen, sich da so den Arsch aufzureißen und sich in diese neuen Welten zu begeben, die es einfach vor einigen Jahren so noch nicht gab. Mit diesem, ich muss auf einmal hier Instagram und den Algorithmus komplett verstehen. Ich muss hier jeden Tag 5 TikTok-Videos machen. Ich muss mein Video selber schneiden. Ich muss nebenher noch Songs schreiben. Mein Label wartet auf das Album und es ist erst zur Hälfte fertig, weil ich eigentlich das letzte Dreivierteljahr nur damit beschäftigt war, 3 Singles fertig zu machen mit allem, was dazugehört. Es ist so ein bisschen wie dieses Nachhaltigkeitsthema. Weißt du, wenn die gesamte Gesellschaft beginnt zu begreifen, welche Ketten dahinter hängen, dann verändert sich vielleicht auch für alle so ein bisschen was zum Guten. Nicht, dass es aufhört, sondern dass sich viele bewusster darüber sind, wie das alles funktioniert und wie auch Musik heutzutage stattfindet und vielleicht dann auch einfach bewusster konsumiert oder einfach viel bewusster sagt, ich gehe jetzt auf dieses Konzert, ich kaufe mir jetzt noch diese Platte oder ich kaufe mir noch Shirt, Hoodie und Socken und was nicht alles, was es an Merchartikeln gibt, um diesen Künstler und diese Künstlerin zu unterstützen. So, also ich finde es ganz wichtig zu sehen, was da alles dranhängt.
Ich finde es einen guten Punkt, vielleicht auch nochmal so ein bisschen nochmal eine Gegenseite aufzumachen, finde ich interessant, von euch beiden mal zu hören. In meiner Wahrnehmung ist es aber auch so, es gibt eine wahnsinnig hohe Anzahl von Bands mittlerweile. Es gibt viel mehr Bands. Also wenn ich vergleiche jetzt, ihr macht ja auch gerade so den Vergleich von vor 10 Jahren, vor Vergangenheit jetzt. Wie nehmt ihr das wahr? Also ich meine, jeder, der irgendwie 3 Akkorde an der Gitarre spielen kann, gründet halt jetzt eine Band, flutet auch quasi das Netz, weil es eben auch mit Hochlademöglichkeiten einfach so einfach ist. Wie nehmt ihr das wahr? Also ist da mehr Material oder auch du, Frieda, also gerne beide auch, Hauke, du bist ja auch im Club tätig und so. Wie kriegt ihr das mit? Gibt's jetzt mehr Bands und dadurch schwieriger oder wie seht ihr das?
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Ich empfinde das nicht. Ich empfinde das sogar, für mich gibt es sogar weniger Bands, weil ich habe gedacht, als damals MySpace aufgekommen ist und das ja schon eine krasse Band-Community gegeben hat damals, so, oh krass, wie viele Bands gibt es eigentlich noch in Deutschland? Und habe nicht mehr das Gefühl, dass es sehr viele Bands gibt. Ich habe eher das Gefühl, dass es sehr viele EinzelkünstlerInnen gibt, die ich gar nicht mehr als MusikerInnen sehe, sondern die ich eher sehe als Gesamtkonstrukt Influencer. Also ich mache halt meinen Kanal, der läuft ganz gut. Ich mache aber nebenbei noch einen Podcast. Ich spiele noch nebenbei irgendwie beim Tatort mit und als kleine Nebenrolle und ich entwickle gerade irgendwas mit CBD-Öl. Keine Ahnung. Ja,
also, nice.
So, das ist gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Oder habe irgendwie eine neue Eisteesorte. Ja. So, ne? Also ich sehe eher Verkäufer. Und ich glaube, vielleicht ist das richtige Wort. Und das finde ich halt so traurig. Ich habe mich niemals als Band gesehen als Verkäufer. Es ist so, manchmal, wenn ich halt wenn ich halt Merch, sowas für uns halt fertig mache, denke ich halt immer, ach, wir nehmen jetzt aber richtig viel. Jetzt kostet das T-Shirt auch 15 Euro. Wo halt unser Management, eben ist zwar schon mal 25 Euro für ein Shirt nehmen. Und dann denke ich so, nee, Alter, das ist ein Bandshirt. Alter, ich will doch den Leuten halt kein Geld aus der Tasche ziehen. Und dann packe ich manchmal immer noch heimlich eine alte CD mit bei, wenn ich dann denke so, wir haben noch so und so viel CDs. Ach, scheiß doch drauf. So, die werden dann sowieso halt in 5 Jahren halt nicht mehr funktionieren. Packst dir nochmal eine CD, viele Aufkleber, irgendwas noch mit rein. Ja. Weil ich möchte gerne halt, dass etwas Gutes entsteht, wenn dieser Mensch halt unseren Pizzakarton aufmacht, den wir halt benutzen, um das halt wegzuschicken. Und dann deshalb, ich sehe halt gerade eher nur Verkäufer.
Da bin ich unter Vorbehalt auf jeden Fall bei dir. Also um zurück zu der Frage zu kommen, ich hatte erst vor ein paar Tagen genau dieses Gespräch mit jemandem. Mein Gefühl ist dasselbe, dass es eher weniger Bands gibt, dass man nur das Gefühl hat, es gibt so wahnsinnig viele, weil eben, wie du sagst, alles auf Social Media und in der digitalen Welt so geflutet wird davon, weil jeder versucht stattzufinden. Aber wo es nicht stattfindet, ist auf der Straße, in der Stadt. Ich wohne jetzt seit 3,5 Jahren in Hamburg. Ich würde sagen, ich tauche langsam sehr gut in die Hamburger Musikszene ein. Aber wovon ich sehr gut berichten kann, ist die Musikszene in Süddeutschland. Und da ist es ganz massiv. Weiß ich noch, so um die 2010er Jahre, da sind die Bands total aus dem Boden gesprossen. Es gab unheimlich viele Bands und es gab unfassbar viele Konzerte. Und es gab eine richtig gute Szene, also wo man sich auch gegenseitig unterstützt hat. So, du hast jede Woche neue Musikerinnen, neue Bands kennengelernt und man hat sich auch gegenseitig richtig supported und irgendwie gepusht und so. Und ich habe das Gefühl, dass es das viel, viel weniger gibt und dass auch, ehrlich gesagt, dieser Ansporn, selbst eine Band zu gründen, gar nicht mehr, und zwar der Musik wegen, gar nicht mehr so sehr gegeben ist, wie es jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war, als eben so diese Indie-Gitarrenmusikwelle total da war. Also ich habe das Gefühl, dass wenn jetzt Leute Musik machen, und da bin ich bei Hauke so ein bisschen, dann hat es viel mehr mit diesem Social-Media-Kontext zu tun und so und mit diesem, ich muss jemand sein und ich kann singen und ich mache jetzt auch Songs und mach so mein Ding, was ja überhaupt nicht verwerflich ist. Das ist ja völlig fein. Aber ich finde nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass es heute mehr Bands gibt als früher. Witzige Anekdote dazu ist vielleicht auch zu diesem ganzen, was du meintest, Hauke, mit, dass man das Gefühl hat, dass alles eigentlich nur noch Influencer sind am Ende. Hatte ich jetzt eine Anfrage von einem großen Label, weil jetzt ja diese Pop-Punk-Welle wieder so ein bisschen kommt, ne? Also gepaart mit diesem Trap, Hip-Hop, Elektro-Einflüssen. Und das ist durchaus ein Musikgenre, in dem ich schon relativ viel unterwegs war. Wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust auf einen Künstler hätte. Künstler mit, ihr hört das jetzt, ihr seht das natürlich nicht, aber ich halte meine zwei Finger hoch und knicke sie ein.
Das Victory-Zeichen.
Und zwar das Victory-Zeichen, genau. Und zwar ging es bei diesem Künstler dann darum, dass es ein TikTok-Star ist, der täglich um hunderttausende Follower wächst, um hunderttausende. Also der hat mehrere Millionen Follower und wächst täglich um hunderttausende. Und das Label dachte sich, wir brauchen in Europa jetzt auch ein Machine Gun Kelly. Der Typ sieht so aus. Wir wissen aber noch nicht, ob er singen kann. Hättest du Bock, ihm ein paar Songs zu schreiben mit ein paar Leuten und dann ihn mal singen zu lassen, gucken, ob das funktioniert? Und wenn ja, ballern wir es raus, weil wir müssen nichts machen. Marketing passiert von alleine. Er hat seine TikTok-Followerschaft, das Ding kriegt Klicks, das verkauft sich, das kriegt Streams ohne Ende. Und das ist nämlich, was jetzt gerade passiert. Die Labels suchen sich nicht mehr krasse, ausgefallene, tolle Künstler, sondern die versuchen möglichst, verständlicherweise, die sehen ja auch ihre Fälle wegschwimmen, die versuchen ja auch irgendwie ihre Kohle zu machen und sehen halt, okay, der hat eine Followerschaft, die funktioniert, das ist ein Selbstläufer, lass versuchen, damit irgendwie was zu starten. So, und das ist schon wild.
Wie können wir das denn jetzt mal mit dem Influencer-Dasein abschließen? Du hast mir am Anfang noch erzählt, dass du jetzt auf großer Interviewtour bist, lieber Antoine. Und zwar die guten alten Medien, Visions, Radio-Interviews mit Fritz.
Ja.
Was ist noch mit dabei?
Na, heute bin ich ja bei dir hier.
Heute bist du bei mir. Byte FM.
Yes. Macht Christian, hat er schon gemacht. Ja.
So, ich meine, es gibt ja auch noch den anderen Weg und ihr seid ja auch noch immer auf Tour. So, und ich glaube, wenn sich das dann am Ende halt lohnt, dass man sagen kann, und man hat so viel Geld nochmal drinne, sich bei einem Produzenten seiner Wahl halt wieder einmieten zu lassen und noch eine nächste Platte zu machen, dann geht's ja eigentlich eher darum, halt, man macht halt Mucke, weil man Bock darauf hat und weil das ja auch irgendwie ein Teil von seinem Leben ist. Und
weil man was aussagen will, Hauke. Ich glaube, das ist das, was vielleicht auch nochmal vorantreibt oder antreibt, Künstlerinnen im Allgemeinen. Und wenn es genau den Cut, den Frieda gesetzt hat, ist es halt was, oder was du auch gesagt hast, verkaufe ich da was? Sind wir Verkäufer? Oder haben wir was auszusagen? Und ich glaube, da scheidet es sich manchmal.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat man auch einfach nur Bock, geile Musik zu machen. Und dann soll man das machen. So, vielleicht ist das auch noch einen positiven Touch, den das alles hier kriegen kann. So, manchmal geht es ja auch nur darum, einfach so sein Inneres rauszulassen, nach außen zu kehren und gute Musik zu machen. Und ob man jetzt irgendwie die ganz großen Messages hat oder einfach nur sich selbst ein bisschen verwirklichen will, finde ich das total gut und total wichtig, dass man das macht.
Man hört es, glaube ich, auch, wenn eine Band unfassbar viel Spaß gehabt hat, eine Platte oder einen Song halt aufzunehmen. Und wenn die Freude da drin ist und man einen fähigen Menschen hat, der das halt auch aufnehmen kann, so wie du es beschrieben hast, immer dem Künstler entsprechend Rick Rubin-mäßig, Messias-like, die Leute in den Arm zu nehmen und ein Album zu machen, das das Leben verändert hat. Dann wird
das mache ich sehr gern, ja.
Ja, dann wird das auch irgendwie dann wird das auch seine Hörer finden. ganz die, bestimmt. Die Sache ist, glaube ich, nur man da draußen und leider ist dieser Podcast auch jetzt auch nicht so riesig wie so ein Fest und Flauschig, wo man halt dann die Leute, oh ja, dass sie mal drüber nachdenken. Aber die Leute, die man erreicht, dass die nochmal drüber nachdenken, dass es vielleicht nicht nur so ist, ja, die haben jetzt einen Song aufgenommen, die haben den rausgehauen, so next. Also alles in sich hinein konsumieren, soll man ja dahinterher hören. Und deshalb können wir ja wirklich unsere Playlist befüllen mit einer Band, die ich sehr, sehr gut finde. Die machen das schon seit Jahren. Folds haben gerade einen neuen Track rausgebracht, den ich wahnsinnig gut finde, mit Wake Up.
Ich wünsche mir von Käthe Warum Darum, sehr guter Song. Und ich wünsche mir von der Hamburger Künstlerin Anna Wüdra Quality Time.
Jetzt darf ich mir auch noch was wünschen, wa?
Ja, habe ich gar nicht gesagt. Wir haben so eine Playlist, die heißt Nachtasyl, Astrakulada Nachtasyl-Playlist.
Bin ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, ich glaube, es gibt zwei Songs. Einmal, weil er mir seit deinen Fragen im Kopf rumschwirrt, das ist Jesus Christ von Brand New, weil es einfach eine unfassbar gute Nummer ist. Und dann hätte ich gerne die letzte Single von Antje Schumacher, weil sie einfach eine ganz tolle Künstlerin ist, die unbedingt gehört werden muss.
Also, wenn ihr den Podcast gut gefunden habt, gebt uns ein Zeichen und
so nämlich.
Und sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast Frieda Döys. Ich liebe deinen Nachnamen.
Ich danke euch.
Ey, und Antoine, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, ne?
Absolut.
Ich finde, das hast du super gemacht.
Habe ich deinen abgelöst?
Ich habe sowieso das Gefühl, dass Daniel Hötmann das halt so langsam, wenn die Zeit halt wieder losgeht, so macht, dass er sich so ein kleines Podcast-Imperium nebenbei aufbaut mit Leuten, die ihn vertreten werden. Wenn er sagt, ja, ich bin jetzt hier nochmal auf Tour mit den Leuten von The Voice und sorry, ich habe das voll vergessen, Hauke und so. Und den kriegst du da ja auch nicht, indem jemand sagt, so hier, das ist ein Mikrofon für ein iPhone, dann machen wir das halt alles so, das ist denen alles so kompliziert technisch, das ist ja wahnsinnig manchmal, aber wir lieben ihn alle. Daniel wird immer ein Teil dieses Podcasts bleiben.
Wo geht dieser Stecker an die Red Bull-Dose ran?
Also, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit Daniel Hötmann am Apparat und mit mir und mal gucken, wer noch am Start ist. Tschüss.
Ciao, tschüss.